Die Lesung heute ist aus Kolosser, Kapitel 1, ab Vers 24. Nun freue ich mich in meinem Leiden für euch und ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi, für seinen Leib, der die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin, nach dem göttlichen Auftrag, der mir gegeben wurde für euch, nämlich das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle. Es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkünden wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen, wofür ich auch arbeite und kämpfe, nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben, dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum Reichtum der Gewissheit des Verständnisses, um das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Christus zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch niemand mit Überredungskünsten irreführt. Denn obwohl ich dem Leib nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Dies ist die Worte des lebendigen Gottes.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich glaube, ihr kennt mich alle, aber falls nicht, mein Name ist Klaus Hickel, ich bin der Pastor des Deutschen Gottesdienstes und darf über diesen Text predigen. Aber meine Frage an euch ist, was macht ein Prediger, wenn er sich einen Titel für eine Predigt überlegen muss, aber nicht genau weiß, worauf der Predigttext eigentlich abzielt? Genau, er sucht sich ein prägnantes Zitat aus dem Text und hofft, dass er damit genügend Zeit bis zum Sonntag hinschinden kann, wenn er die Predigt halten muss. Huch, ja, hier genau ist meine. Und das ist also dieses prägnante Zitat. Das muss natürlich nicht immer so sein, aber mit diesem Text heute ist es mir wirklich so ergangen. Es geht heute weiter mit der dritten Predigt aus dem Kolosserbrief und hier treffen wir gleich auf mehrere Herausforderungen, was die Bedeutung dieses Textes für uns angeht. Also zum einen haben wir in der Lesung vielleicht schon herausgehört, dass der Apostel Paulus in diesem Abschnitt vor allem seinen eigenen apostolischen Dienst damals beschreibt. Und kaum einer würde die Bedeutung dieses Dienstes für den christlichen Glauben auch heute noch abstreiten wollen. Aber was hat sein Dienst, also über dieses rein historische Interesse hinaus, konkret mit uns zu tun, hier und heute? Außerdem spricht Paulus auch außergewöhnlich viel und mit außergewöhnlichen Worten von seinem Kampf und Leiden für die Gemeinde. Und das hat sogar dazu geführt, dass einige dieser Verse in diesem Abschnitt zu den meist diskutierten in der gesamten Geschichte der Christenheit gehören. Aber auch dieser Fokus von Paulus kann wirklich so richtig wirklichkeitsfremd erscheinen, denn wir müssen schließlich kein oder kaum nennenswerte Nachteile, geschweige denn Leid für unseren Glauben erfahren. Und das ist ja auch per se nichts Schlechtes, dafür dürfen wir dem Herrn dankbar sein, aber wiederum fragt man sich, was hat das dann mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Wenn wir uns aber nur Zeit für diesen Teil von Gottes Wort nehmen, dann werden wir, hoffe ich, feststellen, dass Gott auch hier ganz konkret durch sein Wort in unser Leben sprechen möchte. Und wir wollen uns deshalb zuerst diesen Dienst des Apostels Paulus anschauen, wie Paulus selbst ihn beschreibt. Und danach wollen wir uns die Ziele seines Dienstes anschauen. Und zwischendurch werde ich immer wieder darauf eingehen, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Also der erste Punkt hier lautet, der Dienst des Apostels Paulus. Und wir sehen hier im ersten Abschnitt gleich den Riesenanspruch von Paulus, denn er sagt, mein Dienst hat keinen menschlichen Ursprung. Es ist ein Auftrag von Gott. Also das sagt er hier in Vers 25. Er sagt, deren Diener ich geworden bin nach dem göttlichen Auftrag, der mir gegeben wurde. Wörtlich spricht Paulus hier von seiner Rolle als einer Haushalterrolle. Also man könnte auch sagen, Gott hat ihn zum Manager gemacht, zum Manager über seinen Haushalt. Das ist die genaue Bedeutung von diesem Auftrag hier. Da ist ganzer Einsatz gefragt in seiner Rolle, das kennen wir sicherlich auch aus weltlichen Führungspositionen. Das verlangt ihm alles ab. Aber Paulus weiß ganz genau, dass sich sein Einsatz lohnt. Warum? Weil Gott harte Arbeit belohnt. Diese Überzeugung ist der Grund, warum Paulus in Vers 24 davor sagen kann, ich freue mich in meinen Leiden für euch. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob du dich im Moment gerade ausgelastet fühlst von der Gemeinde, vielleicht sogar überlastet. Aber wenn du dich jemals fragen solltest, ob es sich lohnt, Gott zu dienen, oder wenn du dich fragst, woher Paulus diese Überzeugung nimmt, dann darfst du dich an Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6 erinnern. Das ist die nächste Folie. Dort heißt es, dass Gott dein Belohner sein wird. Dort heißt es, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er denen, die ihn suchen und ihm dienen, ein Belohner sein wird. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Diese Überzeugung hält Paulus und deshalb zeigt er uns hier das Christsein. Nicht, also letztlich bedeutet, dass wir nicht unser Leiden im Dienst in den Vordergrund stellen und dass wir uns auch nicht vor allem als Opfer sehen, unser Opfer im Vordergrund steht, sondern dass wir uns als Menschen sehen, die Gott als Belohner kennen und die deshalb in jeder Situation, auch im Leiden, so wie Paulus hier, Grund zur Freude haben. Ich hoffe, diese Überzeugung trägt auch dich. Außer diesem Aspekt der Belohnung gibt es noch einen zweiten Grund hier, warum Paulus Grund zur Freude im Leid hat, und den finden wir in Vers 24. Paulus weiß nämlich, welche Bedeutung sein Leid über ihn selbst hinaus für Jesus hat. Hier heißt es in Vers 24, Paulus sagt, ich ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi. Für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Paulus sagt, ich ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi. Und da denkt man vielleicht, wow, was meint Paulus denn damit? Schauen wir uns zuerst an, was er damit nicht meinen kann. Was noch fehlt, steht offensichtlich für etwas, was noch nötig ist. Aber was er damit auf keinen Fall meinen kann, ist, dass sein Leid noch etwas Fehlendes zu dem Preis hinzufügt, den Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat. Das ist ganz klar, wenn ihr euch die vorherige Seite anschaut, in Kapitel 1, Vers 13. Dort sagt Paulus, Gott hat uns errettet. Es ist die Vergangenheitsform. Und dann später in Vers 22 sagt er, er hat uns versöhnt. Also Errettung und Versöhnung sind schon in der Vergangenheit geschehen. Deshalb kann weder Paulus noch irgendein Mensch etwas hinzufügen zu dem Preis für die Sünde der Menschheit. Jesus Christus hat ihn am Kreuz durch seinen Tod schon voll und ganz bezahlt. Wir können und müssen nichts zu diesem Preis, den Jesus gezahlt hat, hinzufügen. Und wir dürfen ihm auch nichts hinzufügen. Denn sonst würden wir ja die Großzügigkeit Gottes kleiner machen, als sie in Wirklichkeit ist. Wenn wir unserem Leid oder irgendeiner Anstrengung, irgendeinem Werk von uns diese Bedeutung geben, dann nehmen wir Jesus die Ehre, die er verdient. Also lasst uns bekennen, Errettung ist sein Werk. Er hat für unsere Schuld voll und ganz bezahlt. Was hat Paulus dann im Sinn, wenn er das nicht meint? Um das zu verstehen, müssen wir uns sein Denken dahinter klar machen. Paulus weiß, dass wir in einer Art Zwischenzeit leben zwischen Kreuz und Auferstehung. Also das Kreuz liegt hinter uns und die Rückkehr von Jesus liegt, Kreuz und Auferstehung leben und vor uns liegt die Rückkehr von Jesus in der Zukunft. Das sind die zwei Pole, in der sich die Menschheitsgeschichte hier und jetzt bewegt. Und in dieser Zeit muss das Evangelium von Jesus allen Menschen überall auf der Welt verkündigt werden. So versteht Paulus seine Arbeit. So wird das Reich Gottes errichtet. Und das war die Aufgabe des Apostels damals in der Gemeinde seitdem. Aber diese Epoche, in der die Kinder Gottes überall auf der Welt in das Reich Gottes versammelt werden, ist eine Zeit der Anstrengung und des Leids. Es ist eine endliche Zeitspanne und es ist ein endliches Maß an Leid. Und Paulus versteht sein eigenes Leid nun so, dass er dieses Maß ergänzt. Ja, bis es voll ist. So wie auch deine Anstrengung für die Gemeinde und für das Evangelium und das Leid aller Christen dazu beitragen, dass dieses Maß irgendwann voll ist. Und auch das ist Paulus ein Grund zur Freude, denn er weiß, dass sein Leid nicht sinnlos ist, sondern dass es das Maß voll macht, wenn man so will. Dass es Gottes Plan für diese Welt erfüllt. Und auch wir, denke ich, dürfen daraus Freude finden, denn wir wissen, dass unsere Anstrengung für die Gemeinde, Leid ist es manchmal, aber meistens ist es einfach harte Arbeit, dass da ein Sinn dahinter liegt. Irgendwann ist es vorbei. Aber bei diesen Überlegungen sollten wir eins nicht aus dem Blick verlieren, und das ist das eigentlich Erstaunliche. Damit meine ich, wem dieses Leid eigentlich gehört. Denn in Vers 24 heißt es, es sind die Leiden Christi, die Leiden von Jesus. Also wenn Paulus für die Gemeinde leidet, dann kann er zuversichtlich sagen, leidet Jesus mit. Der Herr Jesus identifiziert sich so mit dem Leiden von Paulus und mit dem Leiden seines Leibes, heißt es hier, dass er mitleidet. Und das ist schon für mich ein Stück weit unbegreiflich. Denn wir reden hier vom allmächtigen Messias, Jesus Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. Und er sagt hier gewissermaßen durch die Worte von Paulus, dein Leiden gehört mir, es ist mein Leiden. Ja, und das macht es für Paulus unglaublich kostbar. Und deshalb kann Paulus sich darüber freuen. Paulus weiß sich nicht allein gelassen in seinem Ringen für die Gemeinde. Und bei uns ist es nicht anders, sondern Jesus identifiziert sich mit jedem Preis, den du dafür zahlst, mit jedem Leid, das du in Anspruch nimmst. Du und die weltweite Gemeinde. Der Dienst des Apostels ist also ein göttlicher Auftrag. Es ist ein Dienst für die Gemeinde und an der Gemeinde, den Gott reichlich belohnen wird. Und deshalb freut Paulus sich in seinem Leben, denn er weiß, und auch wir dürfen wissen, jedes Leid, jede Anstrengung für die Gemeinde lohnt sich und wird garantiert belohnt. Der zweite Punkt lautet, der apostolische Dienst erfüllt das Wort Gottes. Ja, das ist unser zweiter Punkt, die Erfüllung von Gottes Wort. Und das ist die etwas wörtlichere Übersetzung von diesem Teil am Ende von Vers 25. Dort heißt es, das Wort Gottes wörtlich zu erfüllen. Der göttliche Auftrag besteht darin, das Wort Gottes zu erfüllen. Wir müssen uns dazu bewusst machen, dass das Wort Gottes zu der Zeit von Paulus das Alte Testament ist. Also die Schriften aus der Zeit vor Jesus. Und hier heißt es, dass darin ein Geheimnis verborgen ist, in Vers 26, ein Geheimnis, das lange verborgen war. Für lange Zeit und viele Generationen war es da wie ein vergrabener Schatz im Alten Testament, tief unter der Erde, von dem man ohne die entsprechende Karte keine Ahnung hat. Jetzt aber, heißt es in Vers 26, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart. Jetzt Zur Zeit von Paulus wollte Gott es denen offenbaren, die er erwählt hat, dass sie an seinen Sohn Jesus glauben. Und könnt ihr euch vorstellen, wie aufgeregt die Christen damals gewesen sein müssen? Die Juden, meine ich, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Die Christen, als Gott ihnen auf einmal in ihren eigenen Schriften, die sie schon seit Jahrhunderten vor sich haben, ihnen auf einmal zeigt, wie sie diesen geheimnisvollen Schatz heben können. Und auch Paulus kann sich hier vor Begeisterung kaum zurückhalten. Schaut in Vers 27, wie er hier schwelgt förmlich in diesem Reichtum. Er sagt, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen. Der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Was ist dieses Geheimnis, von dem Paulus so sehr schwärmt? Na, hier steht es, Vers 27. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, das ist das Geheimnis. Man könnte das so verstehen, dass Paulus hier den Geist in jedem einzelnen wiedergeborenen Christen meint, aber eine andere Bedeutung ist wahrscheinlicher hier. Nämlich, es kann genauso gut meinen, Christus unter euch, also Christus in eurer Mitte. Paulus spricht hier als Jude und als Jude staunt er hier darüber, dass der jüdische Messias in der Mitte von Menschen aus allen Nationen gegenwärtig ist. Als Jude war er in der Überzeugung erzogen worden, dass der verheißene Messias der Juden, wenn er kommt, die Völker mit Gewalt, mit militärischer Gewalt im Kampf unterwerfen würde. Aber hier sieht er Christus in der Mitte der Völker, als allmächtigen König, aber auch als Erlöser und als Bruder in der Familie Gottes des Vaters. Und Paulus staunt. Das hätte er sich nie im Leben träumen lassen. Seine Begeisterung kennt keine Grenzen, wenn er sieht, wie an allen Ecken und Enden der Welt Gemeinden aufsprießen, die Jesus verherrlichen. Das ist für ihn der Reichtum des Alten Testamentes. Und ich glaube, das gibt uns einen guten Anhaltspunkt, wie wir das Alte Testament lesen sollten. Also angefangen hat Paulus mit seinem göttlichen Auftrag. Dieser Auftrag besteht darin, das Wort Gottes zu erfüllen. Und das Wort Gottes, das es zu erfüllen gilt, ist dieses Geheimnis, dass Christus unter den Völkern sein Reich baut, seine Gemeinde baut. Anders ausgedrückt, die Erfüllung des Wortes und der göttliche Auftrag an Paulus ist Weltmission. Nichts anderes. Darum geht es hier. Und dieses offenbarte Geheimnis der Weltmission lässt den Apostel Paulus in den höchsten Tönen jubeln. Das Ergebnis ist dieser große Reichtum an Menschen, die um Jesus versammelt sind und ihm die Ehre geben. Das ist der Reichtum, über den er staunt. Christus unter euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt ist meine Frage an dich, ist das deine Leidenschaft? Lässt du dich anstecken von dieser Leidenschaft, die der Paulus hier hat? Wir sind heute apostolische Gemeinde. Ja? Lass dich anstecken. Aber bleiben wir erstmal bei der Dienstbeschreibung von Paulus. Am Anfang von Vers 28 teilt er uns mit, wie sein Auftrag umzusetzen ist. Vers 28. Dort heißt es, den verkünden wir. Jesus verkünden wir. Gottes Plan wird umgesetzt durch die Verkündigung von Jesus und nichts anderem. Es wird nicht durch irgendeine überlegene Philosophie oder Weltanschauung realisiert. Nicht das soll Paulus verkünden, sondern eine Person. Die Person im Mittelpunkt des Universums. Jesus Christus, den Sohn Gottes, so wie wir ihn letzte Woche gesehen haben. Und dass es hier um Weltmission geht, sehen wir noch einmal in Vers 28. Denn dreimal heißt es hier, allen Menschen soll es verkündet werden. Alle Menschen lehrt er in aller Weisheit, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen. Das Evangelium vom Herrn und Erhalter des Universums betrifft alle und jeden. Jedem Menschen soll diese Herrschaft von Jesus und seine Erlösung durch den Tod am Kreuz verkündigt werden. Freunde, wir sitzen heute nicht hier wegen unseres überragenden Intellekts, sondern weil uns jemand von Jesus erzählt hat. Wir sind hier, weil jemand Gottes Auftrag erfüllt hat. Wir zusammen mit allen Christen weltweit sind die Erfüllung von Gottes Wort im Alten Testament. Wenn der Apostel Paulus heute hier wäre, dann würde er auch hier Gottes offenbartes Geheimnis bestaunen. Jesus Christus in unserer Mitte, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow! Wenn Paulus darüber staunt, wie viel mehr dürfen wir als Nutznießer und Errettete darüber staunen und dankbar sein? Inmitten einer Welt, die bestenfalls eine vage Hoffnung auf Gesundheit im Alter und eine sichere Rente hat. Wir haben eine Hoffnung auf ewige Herrlichkeit in Gottes wunderbarer Gegenwart. Und es ist eine sichere Hoffnung, denn Gott garantiert sie. Lässt das dein Herz schneller schlagen. Das ist die Begeisterung, die den Apostel Paulus in seinem Dienst motiviert, alles zu geben. Und seien wir uns dessen bewusst, wir sind die Erben dieses Auftrags. Das Wort von Jesus ist uns anvertraut heute, damit wir allen Menschen Jesus verkünden, alle Menschen ermahnen und alle Menschen in aller Weisheit lehren. Als ich am 18. Juli 1999 durch diese Verkündigung zum Glauben kam, da wollte ich als gelernter Wasserbauer schon bald darauf selbst in die Mission. Und mit Mission verband ich Regionen in Afrika, die Wasser brauchen, oder Asien. Aber dann hat es mich ein halbes Jahr nach Australien verschlagen. Und auf einmal wurde mir bewusst, alle Menschen bedeutet alle Menschen überall. Und in Australien hat Gott mir ein Herz für ein Volk gegeben, mit dem ich zugegebenermaßen, nehmt es mir nicht übel, lange Zeit nicht viel anfangen konnte. Wenn Gott dem Juden Paulus ein Herz für den Reichtum der Völker in Christus schenken konnte und mir für Leipziger und für Deutsche, für wen hat Gott dir eine Last aufs Herz gelegt? Ich hoffe, es sind wenigstens deine Nachbarn. Lasst uns diesen Auftrag Gottes nicht ignorieren. Wenn jeder Mensch erreicht werden soll, dann ist jeder Christ gefordert. Das bedeutet nicht, dass du ein Theologiestudium brauchst, sondern dass du in einigen wenigen Sätzen erklären kannst, wer Jesus ist und warum du an ihn glaubst. 3-4 Sätze, ein paar Minuten. Warum glaubst du? Welchen Unterschied macht Jesus in deinem Leben? Und wenn dir selbst das zu viel ist, zu viel vorkommt, ich glaube, du kannst das, aber wenn es dich überfordert, dann schau in den LEC-Kalender, denn es gibt viele Veranstaltungen, die wir betont dazu anbieten, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Du musst nur deinen Freund mitnehmen, sonst nichts. Ja? Familiengottesdienst, lad sie ein. Weihnachtsgottesdienst, super Gelegenheit. Letztes Jahr, war es letztes Jahr? Naja, es ist fast letztes Jahr. Gott und Mensch, ladet die Leute ein. Evangelistische Kurse bieten wir immer an. Wenn ihr keinen seht, dann sprecht uns an. Wir wollen sowas anbieten. Ja? Stell dir vor, dein Nachbar steht am Ende vor Gott und sagt, ja, mir hat niemand was von Jesus gesagt. Wir haben eine Verantwortung. Lasst uns die nicht ignorieren. Also sprich mich ruhig beim Abendessen nochmal an, wenn du irgendjemanden oder etwas auf dem Herzen hast. Und gibt es heute Gebetsdienst, Ben? Ja? Wenn es dir ein Anliegen ist, nachher gibt es Gebet hier vorne. Komm zu den Leuten, die das anbieten. Ich weiß nicht, wer heute dran ist. Der Dienst des Apostels damals ist der Dienst der weltweiten Gemeinde heute. Wir haben sein Wort im Neuen Testament, damit wir es weitergeben. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich der Frage, was ist denn eigentlich das Ziel des apostolischen Dienstes, das Ziel des Dienstes? Und das erste Ziel finden wir direkt in Vers 28 noch, denn dort heißt es, dort zeigt uns Paulus das Ziel seiner Verkündigung am Ende und er sagt, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen. Das erste Ziel ist die Vollkommenheit aller Menschen in Jesus Christus. Ist es dein Ziel für dein Leben? Das sollte es sein. Denn es ist Gottes Ziel. Es ist das Ziel von Paulus für dich. Es ist dein Ziel. Vollkommenheit in Christus. Das heißt keine halben Sachen, keine lauwarmen Sachen, sondern Vollkommenheit. Also wörtlicher könnte man das hier so übersetzen, um jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus zu präsentieren. Also vor Gott zu präsentieren. Denn Gott hat dieses hohe Ziel für alle Menschen. Das Ziel lautet Vollkommenheit. Und deshalb hat der Paulus und mit ihm die anderen Apostel ermächtigt, so wie es hier heißt, alle Menschen in aller Weisheit zu lehren. Alle Weisheit. Es fehlt dieser Lehre an nichts, was zur Vollkommenheit erforderlich wäre. Wenn man was davon wegnimmt, dann nimmt man etwas von Gottes Weisheit für uns weg. Und wenn man etwas hinzufügen will, dann ist es kaum Weisheit. Denn hier ist alle Weisheit in der Verkündigung von Paulus. Und das ist der Auftrag für den Apostel, die Vollkommenheit der Menschen in Jesus Christus. Und dafür nimmt Paulus deshalb alles auf sich, sagt er in Vers 29. Das Ergebnis ist das Wort, das wir hier vor uns liegen haben. Es kann alle Menschen in aller Weisheit lehren und zur Vollkommenheit in Christus führen. Und es ist das wichtigste Anliegen überhaupt. Nicht nur für uns, sondern für uns, dass wir es für andere haben. Und deshalb erkennen viele Gemeinden dieses Motto als so wichtig an, dass sie es als Gemeindevision nennen. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste. Jeder Mensch vollkommen in Jesus Christus. Das ist kein schlechtes Ziel für unsere Gemeinde, oder? Und das heißt natürlich vollkommen im Glauben, vollkommen im Handeln, vollkommen im Denken und vollkommen im Reden. Niedrig angesetztes Ziel, sondern ganz hier oben. Und Paulus sagt dir aber auch gleich, wer das macht. Er sagt, dafür arbeite ich, Vers 29, und kämpfe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Er weiß, dass Gott es ist, der allein das bewirken kann. Charles Spurgeon, ja, ich habe hier ein Zitat, hat mal gesagt, es wird kein mächtiges Werk von uns kommen, wenn es nicht zuerst ein mächtiges Werk in uns gegeben hat. Kein Mensch ringt um Seelen, wenn nicht der Heilige Geist zuerst mächtig in ihm gewirkt hat. Wer weiß, wozu Gott dich befähigen wird, wenn du ihm Raum für sein Wirken in dir gibst. Wie er dich gebrauchen wird, damit jedem Menschen Jesus Christus verkündigt wird. Die Hoffnung der Herrlichkeit, damit sie vollkommen sind in Christus. Und das bringt mich zum zweiten Ziel von Paulus. Das zweite Ziel ist es, die weltweite Gemeinde zu stärken und zusammenzufügen. Ein Punkt zurück, Sarah. Wir sind eins weit. Habe ich da was verpasst? Na gut, also wir sind beim vorletzten Punkt. Sorry. Also lesen wir dazu nochmal die Verse 1 und 2 aus dem zweiten Kapitel. Es heißt dort, ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mir nicht persönlich begegnet sind. Ich glaube, eure Übersetzung ist ein kleines bisschen anders, aber die Bedeutung ist dieselbe. Dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum der Gewissheit des Verständnisses, um das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Christus zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ein typisch langer Satz von Paulus, könnte man denken. Und das ist übrigens, wenn ich richtig gezählt habe, erst der vierte Satz in diesem ganzen Brief. Blättern wir mal kurz zurück, wir schauen uns das mal kurz an. Also wenn man die Begrüßung außer Acht lässt, dann ist der erste Satz von Vers 3 bis 8. Ja? Der zweite Satz ist von Vers 9 bis Vers 23. Das ist ein Satz. Und der nächste Satz ist von Vers 24 bis 29 und jetzt sind wir dann also beim vierten Satz. Und vom griechischen Original her ist es sogar der kürzeste Satz bis jetzt. Vielleicht hatte der Übersetzer deshalb den Mut, ihn als einen Satz zu belassen und nicht mit Punkten zu unterbrechen. Wenn man an die immer fortschreitende Entwicklung des Menschen glaubt, dann fragt man sich vielleicht, warum unsere Sätze immer kürzer werden. Damals waren sie länger und die Menschen haben sie verstanden. Aber wir sollten uns lieber den Satz anschauen, als über ihn zu reden. Er ist natürlich hier an die Kolosserchristen und auch an die in Laodicea gerichtet, aber überhaupt dann auch an alle, die Paulus nicht persönlich begegnet sind. Und das heißt, irgendwie ist er auch an uns gerichtet. Es ist wahrscheinlich, dass Paulus sich dessen sogar bewusst war. Wenn er alle Menschen erreichen will, dann wird er das kaum zu seinen Lebzeiten erreichen. Also das Ziel von Paulus ist, dass er sie und uns in unseren Herzen stärkt, indem er von seinem großen Kampf um sie berichtet. Und wir wissen gar nicht genau, worum es da geht. Gut, er sitzt im Gefängnis, das ist sicherlich ein Teil. Es gehört sicherlich auch ein Ringen im Gebet dazu, das haben wir im ersten Kapitel gesehen. Und mein Eindruck ist, dass er seinen ganzen Dienst als großen Kampf um verlorene Menschen und für Gottes Gemeinde versteht. Und ich fände es wunderbar, wenn wir das auch mehr und mehr tun würden. Dass unser Leben ein großer Kampf ist für verlorene Menschen, für die Gemeinde. Und Paulus sind dabei besonders wichtig, die, denen er nicht persönlich begegnet ist. Sie können sich vielleicht als Christen zweiter Klasse verstehen. Ja, wir haben den Paulus nie gesehen. Ja, und ihr wisst das sicherlich auch selbst, manchmal braucht man einfach nochmal eine Vergewisserung, indem man die Person persönlich sieht. Und das geht hier aber nicht, weil Paulus im Gefängnis sitzt und entsprechend setzt Paulus hier diese besondere Betonung drauf, dass er die Herzen von denen stärken, die es vielleicht gerade ein bisschen unsicher fühlen, ob sie nicht im falschen Film gelandet sind. Ja, Verfolgung von außen. Wie geht es weiter im Glauben? Sie will er stärken. Denn ich denke, wir sind uns dessen wahrscheinlich bewusst, dass an dieser Unsicherheit oft Leute vielleicht auch ansetzen können mit ihren Überredungskünsten, davon ist hier die Rede, Überredungskünste, die uns dann irgendwo auch in die Irre und weg von Jesus führen. Wenn man nicht die Gewissheit hat, die Paulus uns hier geben will. Wie wird die Gemeinde gestärkt und zusammengefügt? Hier ist die Rede einerseits von der Liebe, aber gleichzeitig sagt Paulus hier, Liebe ist nicht ausreichend. Sondern, wenn wir Vers 2 weiterlesen, dann heißt es, es braucht auch diesen ganzen Reichtum der Gewissheit des Verständnisses. Ja, es braucht ein gemeinsames Verständnis. Und deshalb ist ein Kampf in Vers 2, wenn wir uns das, in Vers 1, wenn wir uns das anschauen, ist eben auch zum ganzen Reichtum der Gewissheit dieses Verständnisses. Ja, er kämpft darum, dass die Gemeinde versteht. Damit dieses Verständnis Gewissheit gibt. Und diese Gewissheit ist ein Reichtum, der sie trägt in schwierigen Zeiten, durch dick und dünn. Deshalb ist das für Paulus ein so großer Reichtum. Was wir also sehen, ist, dass dieses Ringen, dieser große Kampf um die Gemeinde für Paulus nicht nur körperliches Leid bedeutet, sondern auch ein intellektuelles Ringen auf höchstem Niveau mit den Glaubensfragen, die die Christen beschäftigen und die dann auch verständlich in kurzen Sätzen zu kommunizieren. Naja, es geht noch kürzer sicherlich, aber es geht eben darum, das einerseits zu verstehen intellektuell, und andererseits zu präsentieren. Das ist mit Teil dieses Ringens. Um welches Verständnis geht es hier? Vers 2. Es geht um das Verständnis wieder dieses Geheimnisses. Ja, wir hatten es schon gesehen, es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Und hier sagt Paulus nochmal, dieses Geheimnis können sie nur in und durch Christus erkennen, Vers 3. Er sagt, in ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Man braucht nirgendwo sonst hingehen, um diese Schätze zu finden. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie viel Gewissheit du im Glauben hast. Vielleicht bist du noch am Suchen, willst dich gar nicht Christ nennen. Ja, vielleicht fragst du dich, wie man überhaupt Gewissheit im Glauben finden kann. Und ich denke, hier gibt Paulus einen Tipp, wo man Gewissheit herfinden kann, nämlich bei Jesus. Es hört sich so simpel an. Aber wenn wir Gewissheit finden wollen, dann müssen wir Jesus besser verstehen. Paulus sagt, je mehr du von Christus erkannt und verstanden hast, umso größer deine Gewissheit. Diese Gewissheit ist ein großer Reichtum, ein Anker in schwierigen Zeiten. Etwas, das dich auf dem Weg der Nachfolge hält. Also Gewissheit ist unser großer Schatz und wir heben ihn wo? Natürlich in Gottes Wort, der Bibel. Sie führt uns ja hin zu Christus, in dem alle Schätze Gottes verborgen sind. Und diese Schätze wollen gehoben werden. Also Gewissheit findest du, indem du einfach regelmäßig jeden Tag die Bibel liest. Indem du dich mit der Bibel befasst. Und manchmal denken wir, okay, wir haben schon alles verstanden. Was könnte die Bibel mir Neues sagen? Aber hier heißt es ganz klar, Gewissheit kriegst du von der Bibel her. Ja? Bisschen klischee-mäßig, aber etwas anderes sagt Paulus hier nicht. Okay, also zwei Ziele sehen wir hier, ja, die Vollkommenheit der Menschen in Christus, die Stärken der Gemeinde, aber wenn wir uns das genau anschauen, sehen wir, dass diese beiden eigentlich zu einem Ziel verschmälert sind. Die Stärkung der Gemeinde ist kein anderes Ziel als die Vollkommenheit aller Menschen in Christus. Je näher die Gemeinde dem zweiten Ziel kommt, nämlich der Vollkommenheit in Christus, umso stärker wird sie sein. Was also braucht die Welt heute? Was braucht die Gemeinde heute? Es ist eine Form der Verkündigung und Lehre, die sich ganz auf das Wort Gottes stützt, die Zuversicht hat, dass Gottes Kraft darin wirkt. Das schenkt nicht nur in uns selbst Gewissheit, sondern hilft auch der Stärkung unserer Gemeinschaft. Und dieses Ringen befähigt uns, anderen zu dienen, Christen und Nichtchristen. Denn wenn wir den wahren Jesus von den falschen Vorstellungen über Jesus trennen, dann können wir ihn auch verkündigen. Und dazu brauchen wir Gewissheit. Wir müssen den Wahn von den vielen falschen Jesusen, von denen man heute hört, trennen. Wir brauchen den biblischen Jesus. Und wenn wir den erkannt haben, dann können wir ihn in Gottesdiensten, in Hauskreisen und in persönlichen Gesprächen mit anderen vermitteln. Und können uns dabei sicher sein, wir können Zuversicht haben. Also, der Dienst des Paulus und wir. Ich hoffe, uns ist bewusst geworden, dass wir nicht nur das Produkt von seinem Dienst sind, sondern auch die Erben seines Dienstes. Konkret bedeutet das, dass wir Mission zur absoluten Priorität machen. Als Gemeinde und persönlich, weltweit und hier in Leipzig. Wenn das nicht unsere Priorität ist, dann folgen wir nicht Gottes Auftrag. Gottes Auftrag ist es, Christus unter den Nationen zu verkünden. Und du hast eine Rolle drin. Vielleicht bist du jemand, der gesendet werden wird. Aber vielleicht ist es für dich statt senden, spenden. Es ist jedenfalls unmöglich, dass wir Gottes Auftrag für uns auf andere Weise erfüllen, als so, dass wir Menschen mit Jesus bekannt machen. Und wenn es nicht Senden und Spenden ist, dann ist es vielleicht so, dass du den Dienst hier unterstützt. Bei Gott und Mensch war das ein super Beispiel. Ja, da waren Leute im Hintergrund, die gekocht haben und die einfach dafür gesorgt haben, dass das Ganze so stimmt, dass Menschen sich wohlfühlen. Das ist wichtig, denn wir wollen, dass Menschen Errettung finden. Wir alle haben einen Platz drin. Aber egal, was unser Platz ist, es muss unsere oberste Priorität sein. Und das ist der göttliche Auftrag und kein anderer. Und wir erfüllen ihn, indem wir Gottes Wort, indem wir Jesus verkünden. Ihn verkünden wir. Allen Menschen, das ist unser Ziel. Vollkommenheit in Christus. Lass uns dafür beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese große Freude, dass wir einen Auftrag von Paulus geerbt haben, deinen göttlichen Auftrag, die Welt mit Jesus bekannt zu machen. Wir bitten dich, lass das unsere oberste Priorität sein und keine andere. Gib, dass unser Ziel es ist, die Gemeinde in Vollkommenheit in Christus zu präsentieren. Zeig jedem von uns unsere Rolle. Gib, dass wir, so wie Paulus es hier sagt, dass wir geordnet diesen Auftrag durchführen, dass wir selbst Festigkeit des Glaubens in Christus finden. Und schenk uns, dass Jesus verherrlicht wird, dass wir staunen können über dieses große Geheimnis, das durch die Verkündigung sich erfüllt. Christus in uns, Christus unter den Völkern, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und zu seiner Ehre beten wir das. Amen.